Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Vor ein paar Jahren, da bin ich das größte Abenteuer meines Lebens gefahren, den Baltic Sea Circle. Das ist eine Autorallye. 2 Wochen lang in einem 20 Jahre alten Bulli um die Ostsee herum, einmal zum Nordkap und wieder zurück. In einem noch größeren Stil haben das Niklas Langhans, Tobias, Tobi Gumpz mit ihrem Kumpel Johann Frankenstein gemacht. Die drei sind die Mongol Rallye gefahren, Mongol Rallye von Europa nach Ulan-Ude, eine Stadt im südöstlichen Sibirien. Am 16. Juli ist der Startschuss gefallen, 300 Teams waren dabei. Einen Preis gab es nicht, ankommen war alles. Unterwegs waren die drei in einem alten Polo und da war natürlich meine erste Frage an Niklas und Tobi. Jungs, war das nicht unheimlich eng? Wer von euch hat denn die längeren Beine?
Ich, Niklas.
Okay, und wie war das so für dich, Niklas, eingefercht in diesem Polo?
Also ich musste, wenn ich hinten saß, konnte ich mich nur hinlegen, quer über die Rückbank. Also Knie runter war da keine Option. Vorne ist der Polo eigentlich recht entspannt zu sitzen, weil er relativ alt ist und dadurch noch recht eckig.
Und haben die anderen dich vorne sitzen lassen die meiste Zeit oder war das mehr so ein...
Strenges Rotationssystem war das. Also ich musste auch nach hinten und dann, wie gesagt, habe ich mich hingelegt. Das war aber auch in Ordnung. Konnte man sich so einen Schlafsack in den Rücken stopfen und dann war es alles kein Problem. Nur anschnallen ging dann nicht mehr.
Okay, aber das war dann auch irgendwann egal mit dem Anschnallen? Oder hier muss man sich ja anschnallen, ne?
Ja, das ist in anderen Ländern nicht unbedingt so gängig wie bei uns.
Okay. Ja, ihr wart jetzt insgesamt 2 Monate unterwegs, 15.000 Kilometer. Das hört sich jetzt auch nicht so bequem an, wie du dich da zusammengefaltet hast, ne? Wo waren denn die Schmerzen bei euch allen am schlimmsten? Mehr so im Po oder mehr so im Rücken?
Also ich fand es tatsächlich erstaunlich bequem. Der Polo hat aus irgendeinem Grund sehr, sehr bequeme Sitze. Ich hätte damit gerechnet, dass es wesentlich schlimmer ist. Ich glaube, was mir am meisten wehtat, waren irgendwann die Schultern von dem ganzen Gerüttel. Weil manchmal fährt man 100 Kilometer einen ganzen Tag und die ganze Zeit auf dem Presslufthammer gefühlt. Also weil so viele Querrillen da auftauchen, dass man permanent durchgeschüttelt wird. Und das ist, glaube ich, so das Unangenehmste zum Fahren.
Habt ihr eigentlich gewechselt, also durchgewechselt, wer wann fährt? Oder seid ihr immer einer einen Tag gefahren?
Nee, wir haben am Tag mehrfach gewechselt, weil irgendwann hast du dann auch mal Lust, dich nach hinten zu setzen. Bei mir war das immer so, wenn ich dann auf die Rückbank verbannt wurde, dann gingen bei mir nach 5 Minuten die Augen zu. Und jeder hatte immer so seine eigenen Aktivitäten gefunden. Niklas zum Beispiel hat, glaube ich, 5 Bücher durchgelesen. Ich habe meistens geschlafen hinten.
Okay, schnarcht er, Niklas? Schnarcht Tobias?
Nee, der ist wirklich pflegeleicht, wenn er schläft, eigentlich mehr, als wenn er wach ist.
Saß du dann immer auf der Rückbank, wie lange noch? Wo sind wir? Ich muss pipi.
Ja, das hat man sich relativ schnell abgewöhnt, weil es einfach hilft ja auch nichts. Man muss irgendwie weiter und alle wissen das. Es war viel weniger schlimm, da 8 Stunden Auto zu fahren, als hier zu Hause. Da denkt man so, boah, jetzt muss ich morgen 3 Stunden ins Auto. Gar keine Lust. Da war es einfach normal und deswegen... auch nicht wild. Meine Fahrzeit war eigentlich immer eher so der Nachtbusfahrer, weil die beiden anderen dann einfach müde wurden und eingepennt sind und dann durfte ich nochmal so ein bisschen, wenn die Dämmerung hereinbrach.
Mhm, ich habe ganz gerne immer die Touren am Morgen genommen, weil ich war immer der Morgenaktivste von uns.
Hat sich das so eingeteilt, ganz gut. Aber ihr habt es schon richtig gesagt, man muss ja vorwärts kommen. Das Ziel war ja eine Stadt in Sibirien, Ulan-Ude. Über welche Länder seid ihr denn dahin gefahren, wenn ihr das mal kurz für uns abreißt?
Das waren, glaube ich, fast 25 Länder. Niklas ist gestartet in England, ist dann weiter nach Frankreich übergesetzt. Dann
geht es weiter Richtung Südosten, also mit Ungarn, Serbien, Kosovo, Albanien und so. Und dann muss man den Bogen finden, dass man Griechenland und die Türkei kriegt. Und dann haben wir noch Georgien und Aserbaidschan mitgenommen. Dann ab in Iran und dann kamen haufenweise Stans, also Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan,
Kasachstan. Und in Kasachstan war für Johann und mich Schluss, weil die Arbeit hat wieder gerufen. Bei mir waren die Sommerferien vorbei, ich musste wieder zurück. Und Niklas ist dann alleine noch den Rest zu Ende gefahren durch Russland und Mongolei.
War das denn vorgegeben, diese Route, oder war einfach nur fix, ihr müsst am Ende in Ulan-Ude ankommen?
Das Ziel, das war der einzige fixe Punkt. Wir haben uns diese Route selber ausgesucht und haben uns eben für diese recht südliche Route entschieden, weil wir gedacht haben, je mehr Grenzen wir überqueren, desto interessanter werden die Erfahrungen, die wir machen.
Und der Reisepass später, ne?
Auch das. Wobei wir jetzt nicht mehr so leicht in die Staaten kommen.
Ah ja,
also
stimmt.
Jetzt brauchen wir ein Visum.
Mhm. Mit diesen ganzen sympathischen Stempeln drin, die wir da jetzt haben, wird es auf jeden Fall schwer. Der dritte von uns, Johann, der wird auch Ende des Jahres in die USA fliegen und er ist dann quasi unser Versuchskaninchen. Und dann gucken wir mal, was er für Erfahrungen da macht.
Seid ihr eigentlich mit einem Navi gefahren oder nur mit Karten? Ich bin mal eine Rallye gefahren, da durfte man nur mit Karten und mit einem Kompass fahren. Wie war das bei euch?
Das haben wir auch gemacht. Wir haben uns vorher ganz gut mit Kartenmaterial eingedeckt, hatten auch Kompasse dabei, die wir aber gar nicht so oft gebraucht haben.
Ich habe in der Mongolei ein paar Mal einen Kompass gebraucht, weil es da einfach kaum mehr Straßenschilder gibt und die Straße teilt sich relativ häufig von einem Sandweg in fünf und man muss eigentlich, glaube ich, von dort sein, um zu wissen, welchen man nimmt. Also ich musste dann immer so ein bisschen versuchen, die Richtung abzuschätzen. Es ist aber auch wieder erstaunlich, wie gut dann so Maps.me oder solche Sachen da funktionieren. Die haben dann doch auch eine ganz gute Richtung. Wir haben eigentlich immer...
Maps.me, erklär das nochmal kurz. Funktioniert das wie Google Maps oder
genau,
wie
das
sieht
ist
das aus?
So eine Offline-Karten-Map. Also die lädt eigentlich alle Karten runter, die man braucht. Dadurch hat die dann gewisse Vorteile gegen Google Maps, was ja eher online-basiert ist, wobei da die haben auch eine Offline-Funktion, also so ist nicht. Aber ich war tatsächlich erstaunt, dass die doch recht viele Straßen, die mir gar nicht so richtig wie eine Straße vorkamen, kannten. Ja, aber also so, als wir noch zu dritt waren, war es schon eher so, dass wir einen Navigator auf dem Beifahrersitz hatten. Tobi ist ein kleiner Kartenfreak, also der steht da auch so ein bisschen drauf.
Das war auch dann meine zweite Tätigkeit, die ich dann immer auf der Rückbank gemacht habe. Ich habe immer die Karten schon vorher studiert. Und gefühlt kannte ich dann schon alle Straßen auswendig, weil es gab dann auch irgendwann Länder, da gibt es dann eben nur zwei Straßen. Zum Beispiel Turkmenistan hat einfach zwei große Straßen, die quer durch die Wüste verlaufen und mehr Straßen gibt es ja nicht. Und dann war das relativ einfach.
Einfach von den Straßen her, aber was ich mich so ein bisschen frage, ihr musstet ja auch mal irgendwann tanken, oder? Wie habt ihr denn die Tankstellen gefunden?
Also Sprit ist erstaunlich verfügbar. Eigentlich fast überall kein großes Problem. Man kann da mal fragen, wenn man jetzt gerade keine Tankstelle sieht, aber meistens sind die so, gerade in Ländern, die so Hauptverkehrsadern haben und sonst nicht viel, sind die natürlich an diesen Verkehrsadern und dann geht das ganz gut. Ich würde sagen, die Ausnahme war so ein bisschen Usbekistan. Da gibt es in der Regel in größeren Städten vielleicht eine Tankstelle, die überhaupt Sprit hat. Die anderen haben einfach nichts. Und da muss man sich da ein bisschen in die Schlange stellen, dann kriegt man dort aber auch was. Und ansonsten haben die wohl auch einen relativ florierenden Schwarzmarkt für Sprit. Da wir aber nicht so lange waren, war das jetzt eigentlich nicht so das Problem.
Aber die Erfahrung, was das Tanken betrifft in Usbekistan, die waren ganz interessant. Wir waren in dieser Stadt Samarkand, eine ganz schöne Stadt übrigens. Dann sind wir an diese eine Tankstelle gefahren, die Sprit hat. Und da war eine Schlange von 4 Kilometern. In 3 Reihen standen die Autos da. Die Menschen warten da teilweise einen ganzen Tag, um an Sprit zu kommen. Und wir haben dann, wie so oft, auf dumme Touristen gemacht, sind nach ganz vorne rangefahren und haben gefragt, ob wir da Sprit bekommen können. Und dann haben sie uns gesagt, ja, ihr seid ja Touristen, ihr könnt hinten rumfahren, die lassen euch dann durch. Und das war offensichtlich gängige Praxis, so dass Menschen, die von außerhalb kommen, dass sie dann vorgelassen werden an der Tankstelle. Dann wurden so Barrieren weggeräumt für uns und dann waren wir auf einmal die Ersten an der Zapfsäule und das wurde auch von jedem toleriert.
Hattet ihr eigentlich einen Campingkocher mit? Also habt ihr dann abends immer irgendwie Sachen gekocht, die ihr mitgebracht habt oder was habt ihr so gegessen?
Ja, wir hatten einen Campingkocher dabei und haben den auch häufiger benutzt. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wenn wir zelten, dann machen wir auch Campingkocher. Wenn wir nicht zelten, dann ist es oft so in diesen Ländern, dass es so billig ist, da zu schlafen und auch noch zu essen, dass es sich eigentlich nicht mal lohnt, diesen Campingkocher rauszuholen. Zumal das Essen natürlich auch 3 Klassen besser ist, wenn wir nicht in einem Topf irgendwelche halbmatschigen Nudeln machen. Insofern, das war eigentlich immer ein Mix. Aber ja, wir hatten den Campingkocher. Wir haben auch häufiger mal Kaffee gekocht morgens. Das war auf jeden Fall eine gute Sache, weil in vielen Orten gibt es dann nur noch so Pulverkaffee, so löslichen und das ist natürlich eine ganz andere Qualität. Tobi hatte eine richtige Mühle, um Bohnen zu mahlen und so. Also das war dann schon so unser kleiner morgendlicher Luxus manchmal.
Zwischen den Städten seid ihr ja auch bestimmt einfach lange Strecken mal über Land gefahren, wo einfach nicht so viel ist, ne? War das nicht auch dann irgendwann sehr langweilig? Also man fährt und fährt und fährt, irgendwann ist man in so einem fast meditativen Fahren, aber habt ihr auch irgendwann mal gedacht so, boah, wann sind wir endlich da? Es ist echt langweilig jetzt.
Klar, also man langweilt sich schon ab und zu mal, aber irgendwie finde ich, ist das auch durchaus mal was Positives. Man langweilt sich ja irgendwie zu wenig, wenn man zu Hause ist, da hat man immer irgendwie was.
Meine Beschäftigung war auch ganz oft, wenn ich gerade keine Karten studiert habe, aus dem Fenster zu gucken und das ist dann einfach wie Kino. Und selbst wenn das wie im Iran zum Beispiel einfach nur eine Wüstenlandschaft ist mit nur Sand und Steinen und Bergen, es ist doch irgendwie interessant, weil es einfach anders ist als das, was man kennt.
Ein Lehrer, ein Jurist und ein Ingenieur, der bei einer Autofirma arbeitet, zusammen auf einer Autorallye. Da könnte man ja denken, okay, das Auto, das hat ja bestimmt der Ingenieur, also Johann, ausgesucht. Ich habe aber mit Niklas und mit Tobi, also den beiden anderen, gesprochen und ich habe sie gefragt, wer hatte denn die Idee zu diesem Auto, zu diesem sehr, sehr alten Polo? Hat Johann, also der Ingenieur, den Polo ausgesucht?
Ja, wir sagen immer, wir haben den von einem Münsteraner Fahrradhändler gekauft. Das stimmt auch tatsächlich. Also wir haben den vor der Rallye aus Münster bekommen und ja, Johann hat den ausgesucht und auch abgeholt und dann auch anschließend fit gemacht. Also neue Bremsen, neue Stoßdämpfer und sowas. Tobi und ich durften ab und zu mal dabei sein und mal so eine Schraube lose drehen oder sowas. Aber dann hatten wir uns auch wieder im Hintergrund zu halten und Werkzeug zu bringen. Aber das war auch unseren Fähigkeiten durchaus angemessen. Da kannst halt nichts mit uns anfangen. Das blieb dann auch auf der Reise so. Also ich weiß inzwischen ein paar mehr Teile, wo was sitzt und so, aber nicht, dass ich da irgendwas reparieren könnte. Das war dann schon Johanns Job. Also Tobi und ich sind mehr so, wir treten mal gegen den Reifen und dann wissen wir, wie es dem Auto geht. Insofern habe ich auch tatsächlich so ein bisschen, als Johann dann nach Hause flog, habe ich so gedacht, naja, was machst du denn jetzt, wenn irgendwas kaputt geht? Aber der Polo war wahnsinnig solide und hat wirklich keine großen Macken gehabt. Ich habe einmal dann noch eine Werkstatt besucht in den letzten 3 Wochen in der Mongolei. Das war dann auch noch mal ein kleines Abenteuer, weil Werkstatt ist da doch ein bisschen anders als hier bei uns.
Konntest du überhaupt erklären, was da fehlt an dem Auto? Also du hast ja die Sprache auch nicht gesprochen.
Das stimmt, aber mein Handy spricht dann doch ein bisschen mongolisch, also so Google Translate oder sowas.
Habt ihr denn sonst euch irgendwie vorbereitet vorher? Also habt ihr irgendwie so Bücher gelesen über die Länder oder Bücher über das Auto? Oder habt ihr gesagt, okay, Johann wird schon das Auto richten und Google Translator wird die Sprache richten? Oder wie sah das aus?
Also die zeitintensivste Vorbereitung haben wir eigentlich in die ganzen Visa-Angelegenheiten reingesteckt. Da mussten wir auch schon rechtzeitig mit beginnen, weil das dauert dann relativ lange, bis die Pässe aus den Botschaften wieder zurückkommen, bis dann wirklich das Visum drin klebt, was wir haben wollen. Und für viele Länder braucht man auch noch eine Einladung. Das kostet dann auch nochmal extra Zeit.
Bei welchem war es am schlimmsten?
Am längsten hat es gedauert bei dem Visum für den Iran. Usbekistan war sehr teuer.
Was kostet da so ein Visum?
80 Euro pro Person. Und das dann für mehrere Visa.
Ja, das läppert sich dann zusammen. Was noch ziemlich kompliziert war, war Turkmenistan, weil die eigentlich überhaupt niemanden in ihrem Land haben wollen. Und der Rallye-Veranstalter hat irgendwie so einen Deal mit der Botschaft in London und die besorgen dann Einladungen für Transitvisa, sodass man da wenigstens durchfahren kann. Und da wird einem aber dann kräftig an der Grenze nochmal was abgeknöpft. Also ich glaube, da haben wir $300 bezahlt, um überhaupt in das Land zu kommen mit dem Auto und uns dreien.
Hat euch denn ansonsten der Veranstalter von der Rallye unterstützt bei dieser Planung oder wart ihr da mehr so auf euch alleine gestellt?
Nee, die machen eigentlich nicht viel, abgesehen davon, dass sie den Autorücktransport organisieren, den man natürlich trotzdem bezahlen muss. Und ja, so ein bisschen so ein paar Partys und den Start und so. Aber was die eigentliche Rallye und die Fahrt angeht, machen die nichts.
Das ist auch ein bisschen so die Idee davon, dass man da auf sich alleine gestellt ist.
Und ihr habt aber als Gegenleistung, also eine der Voraussetzungen für das Mitmachen ist ja, dass man Geld sammelt, richtig? Für eine Charity?
Ganz genau. Die haben eine eigene Charity, eine offizielle, die macht so Regenwaldprojekte und heißt Cool Earth. Und man kann sich dann noch eine weitere aussuchen. Wir haben da Ärzte ohne Grenzen genommen, für die wir noch gesammelt haben. Und wo es uns sogar gelungen ist, unterwegs in einem von deren Standorten zu halten und die Leute vor Ort kennenzulernen. Da hat Tobi an der Straße das Schild entdeckt und wir sind einfach mal hingefahren. Das war dann natürlich echt cool, weil die Leute sich gefreut haben, dass wir das machen und wir haben gefreut, dass wir sehen können, was die da so machen.
Wenn man mal so 15.000 Kilometer in so ein paar Wochen mitten im Auto unterwegs war, dann hat man natürlich auch eine Verbindung zu diesem Ding, ja. Ihr seid mit so einem alten Polo gefahren. Wo ist der Polo denn jetzt?
Das ist eine interessante Geschichte. Der sollte eigentlich aus Ulaanodem mit dem Zug zurückfahren und wäre dann in Estland wieder gelandet, glaube ich. Und dann habe ich aber kurz vorm Ziel ein Team getroffen, die sind in Morris Minors, heißen die Autos, gefahren. Das sind so englische Fabrikate aus den 60er Jahren. Also das ist wirklich richtig heftig, damit zu fahren. Dagegen war unsere Karre tatsächlich Luxus. Und die haben es ins Ziel geschafft, allerdings die letzten 50 Kilometer per Abschleppwagen, weil sie sich kurz vorher überschlagen hatten.
Oh.
Und insofern fuhr dieses Auto dann auch nicht mehr wieder zurück. Und die wollten aber gerne zurückfahren. Und dann habe ich ihnen unser Auto angeboten. Und mit dem sind sie jetzt gerade in Russland unterwegs. Kasan habe ich zuletzt gehört. Und wollen uns dann in Deutschland wieder besuchen und das Auto wieder hier abliefern.
Wie viele sind denn überhaupt im Ziel angekommen? Fällt mir gerade ein, wenn ihr 300 Leute war, also 300 Teams wart. Ihr sagt schon, eins hat sich kurz vorher überschlagen. Wie viele sind denn am Ende angekommen eigentlich?
Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil man, das ist ja eine Zeitspanne, in der die Teams ankommen. Und wenn ich ankomme, sind einige auch schon wieder weg. Man konnte sich in so eine Liste eintragen, das waren auf jeden Fall über 200. Mhm. Das kann ich sagen, aber ich weiß auch von einigen, die es nicht gepackt haben, aus verschiedenen Gründen. Das Auto ist kaputt oder die Leute sind sich, anders als wir, so sehr auf die Nerven gegangen, dass sie einfach gesagt haben, so, wir beenden das jetzt hier und fliegen wieder nach Hause. Aber ich glaube, überwiegend war das schon, dass die ihre Autos einfach richtig zerlegt haben. Also das eine Team hat tatsächlich ein Pferd gerammt, weil die in vielen von diesen Ländern frei laufen, auch nachts dann auf den Straßen. Und Pferde sind ja doch nicht so berechenbar und die haben es voll erwischt. Und das war sowohl für das Pferd als auch für das Auto tödlich, glaube ich.
Oh Mann, also klingt im ersten Moment noch fast lustig und dann aber eher doch schlimm. Würdet ihr so eine Rallye nochmal machen?
Also die gleiche Rallye würde ich nicht nochmal machen, weil jetzt haben wir sie schon einmal gemacht. Aber so eine Sache an sich würde ich sofort nochmal machen.
Ich bin da so ein bisschen bei der Sache, die du vorhin schon mal angesprochen hast. Ich hätte mir manchmal gewünscht, dass ich an bestimmten Orten mehr Zeit gehabt hätte, vor Ort was zu machen, anstatt zu wissen, ich muss jetzt eigentlich mich gleich wieder ins Auto setzen, damit ich weiterkomme. Weil wir hatten so unsere Momente, wo wir ein bisschen Sightseeing machen konnten, aber manchmal dachte man so, ach, jetzt so ein, zwei Tage mehr wäre schon nett gewesen oder am Pamir Highway mal ein bisschen wandern. Und das fand ich war so ein bisschen der Nachteil der Rallye. Der Vorteil ist natürlich, jetzt habe ich viele von diesen Sachen gesehen und habe durchaus Orte, wo ich jetzt nochmal hinfliegen würde und sagen, ich mache jetzt nur einen kurzen Abschnitt, zum Beispiel den Pamir Highway würde ich auf jeden Fall nochmal fahren. Ne? Da geht es dann auf unbefestigten Pässen bis auf 4600 Meter hoch. Und das war mit dem Polo schon echt anstrengend, da hochzukommen zum Teil. Aber da kann man zum Beispiel dann mit so einem Geländewagen auch mal fahren. Und da hat man, glaube ich, dann sogar ein bisschen Fahrspaß und eine traumhafte Aussicht und kann dann auch mal anhalten und zwei Tage wandern und sowas. Ich glaube, sowas nehme ich von der Rallye auf jeden Fall mit. Und das ist so die gute Seite daran, dass man dann doch relativ viel unterwegs ist.
Ich glaube, als wir diesen hohen Pass da im Pamirgebirge überquert haben, da war es auch so, dass ich dann aussteigen musste, weil das Auto es einfach nicht geschafft hat. Der war einfach nicht stark genug, der Polo. Da hatten wir nämlich auch noch eine Ukrainerin mitgenommen, die per Anhalter gefahren ist. Und damit waren wir einfach zu schwer. Und da musste ich nebenher laufen.
Hast du ihn angeschoben dann oder bist du einfach nur nebenher gelaufen und dann ging's?
Dann ging es. Dann okay. Niklas saß am Steuer, hat er noch einmal ordentlich Anlauf genommen, um über die steile Strecke dann hinwegzukommen und dann ging das ganz gut.
Ja, die Nummer ist halt, die teeren den Rest der Straße dann durchaus, also ist nicht alles unbefestigt. Aber oftmals ist dann der Pass, den lassen sie dann aus, weil da eh ständig irgendwas runterkommt und die Straße wieder kaputt macht. Und deswegen hat man dann quasi an den steilsten Stellen oftmals Untergrund, der jetzt eher für Geländewagen gedacht ist als für unseren Polo. Aber er hat sich als Geländewagen im Herzen herausgestellt, würde ich sagen.
Es gab dann auch Streckenabschnitte auch da in diesem Gebirge. Das war, glaube ich, dieser Abschnitt, der war zwischen den Grenzübergängen von Ausreise Tadschikistan und Einreise in Kirgisistan. Da war gefühlt dann alles vernachlässigt. Da sind irgendwie Erdrutsche runtergekommen, die nicht richtig weggeräumt wurden, wo man dann über diese Geröllhalden rüberfahren musste und Brücken sind eingestürzt, weil da mal zu viel Wasser runtergekommen ist und da mussten wir mit dem Polo durch Wasser fahren. Ja, der kam schon ganz gut an seine Grenzen und wir haben auch die Höhe gemerkt. Da war die Luft dann so dünn, dass der Verbrennungsmotor einfach nicht mehr richtig funktioniert hat.
Aber sie sind angekommen. Niklas und Tobi, wie viele Kilometer die drei, denn ihr Kumpel Johann ist ja auch noch mitgefahren, ganz genau gefahren sind, das wissen sie übrigens nicht, weil der Kilometerzähler vom Polo schon vor der Reise kaputt war. Kilometer also viele, schreiben sie bei Instagram. Netto Wartezeit an Grenzen, sehr viel. Gepulte Pistazien, so einige. Und getragene Boxershorts, sehr wenig und sehr lange. Mehr von den Jungs gibt's auf ihrem Account Team Hinz Kunz bei Instagram.
Deutschlandfunk Nova Early Bird.